Am Anfang der Zeit hat es mir nicht Spaß gemacht. Danach wurde ich ein bisschen lockerer und hat mir dann kommt wieder wie beim Kunden an, kommt ein alter Mann und der ist nervig, will das und das und das und du hast da keinen Bock drauf, kommt auch auf deine Laune an und ob du konsumiert hast oder getrunken hast, auch in der Laune.
Ich gucke mich natürlich dann um wegen des Ordnungsamtes und muss gleichzeitig darauf achten, wenn ein möglicher Freier vorbeikommt, freundlich zu gucken, ne?
Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
In der letzten Episode ging es hier um das Thema Arbeit und die spezielle Perspektive, die drogensüchtige Menschen darauf haben. Auch heute geht es um Arbeit, allerdings um einen ganz speziellen Job, der bei drogenabhängigen Menschen verhältnismäßig oft vorkommt. Heute mit dabei sind Daniela.
Ich bin die Daniela. Ich bin 45 Jahre alt, komme eigentlich aus einer kleinen Stadt vom Niederrhein, wohne jetzt seit 5 Jahren in Düsseldorf. Ich bin seitdem auf jeden Fall durchgehend Sexarbeiterin gewesen, jetzt eine gewisse Zeit nicht mehr, aber noch nicht so lange.
Und Sibel.
Hallo, ich bin Sibel, bin 40 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und ich bin Sexarbeiterin und spreche mit euch über meine Sexarbeit.
Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Sexarbeit. Und wir fangen einfach mal direkt mit der Bezeichnung der Frauen, die Sexarbeit machen, an. Wie möchten die eigentlich selber genannt werden?
Wie würdest du das nennen?
Ich würde Prostituierte sagen.
Ich auch.
Ja, oder Sexarbeiterin.
Aber Sexarbeiterin würde ich sagen, genau. Sexarbeiterin für Geld.
Okay.
Mhm. Oder Masseurin. Viele Masseure machen das ja auch. Versteckt. Annoncieren in der Zeitung oder im Internet als Masseurin und dann mit Happy End am Ende. Also mit der Hand dann oder mehr läuft er auch. Ist ja alles heimlich.
Ich habe es nie gehört. Es hat weder ein Kunde zu mir gesagt. Klar, man kann ganz normal wie andere sagen, Prostituierte, Straßenarbeiterin. Also Hure hört sich für mich beleidigend an und Nutte auch. Da könnte man dann vielleicht den Begriff Sexarbeiterin, da passt es dann wohl ein bisschen, weil das ist zumindest nicht direkt despektierlich in dem Sinne, dass da jemand sich direkt ganz schlecht fühlen muss.
Wie lange machst du das schon?
Ich habe es das erste Mal gemacht für 5 Wochen, als ich 18 war. Bin dann zusammengebrochen, habe gemerkt, das ist nichts für mich, habe dann aufgehört und habe dann wieder angefangen, jetzt vor 5 Jahren, als ich in diese Stadt zurückgekommen bin, nach Düsseldorf.
Mhm. Warum hast du damit angefangen, beziehungsweise du hast aufgehört und warum hast du wieder angefangen?
Damals war es eine Notsituation. Ich habe in einer WG gewohnt und wäre im Bezug von Rente war ich die ganze Zeit und es hat fast 4 Monate gedauert, bis ich Geld bekommen habe und ich hatte nur 30 € zur Verfügung.
Ich habe das 8 Jahre gemacht. 8 Jahre. Das war, wo ich meine Zeit angefangen habe, von Mann zu Frau zu werden und mit Hormonen angefangen habe und wo ich von meinen Eltern abgehauen bin einfach. Wo ich mein Leben zusammenführen sollte und wo ich Geld brauchte zum Wohnen, zum Klamotten kaufen. Und da bin ich dann in die Prostitution reingerutscht.
Wenn man dann kein Geld hat, ich war gezwungen, Geld zu verdienen, selbst wenn es nur ums Essen ging. So, es war aber auch eine leichte Möglichkeit, wenn man Kokain nimmt, hat man auch keinen Hunger und man denkt nicht über die Sexarbeit nach. Also jetzt nenne ich es mal Sexarbeit. Man denkt nicht darüber nach, dass man mit einem Mann geschlafen hat, vor dem man sich geekelt hat oder vielleicht manche sehen ordentlich aus und sind dann doch nicht sauber und dann ekelt man sich vor sich selbst und das ist kein schönes Gefühl.
Mhm.
Und dann konsumiert man mehr.
Das wäre jetzt die Frage. Das ist ein Kreislauf.
Kreislauf, ja.
Also du gehst anschaffen, sagt man, kann man das sagen, anschaffen gehen?
Ja, absolut.
Du gehst anschaffen, um die Drogen zu finanzieren und brauchst die Droge, um anschaffen zu gehen.
Genau. Gut erfasst.
Wer einmal in diesem Kreislauf steckt, kommt dann nur schwer wieder raus. Und die Sexarbeit ist zumindest für eine gewisse Zeit eine funktionierende Methode, schnell Geld zu verdienen. Aber wie sieht der Arbeitsalltag einer Sexarbeiterin eigentlich aus?
Also damals war es relativ einfach. Man musste nur Ausschau halten danach, also nach dem Ordnungsamt, dass das einen nicht gerade erwischt, in zivil oder offiziell. Aber ansonsten war es so, die Männer, die häufiger die sogenannte Rü, also diese Straße rauf und runter fuhren, da konnte man schon von ausgehen, dass diese Männer Ausschau hielten danach, welche Frauen sehen gut aus. Und irgendwann, man ging dann zum Teil, wenn man das Geld dringend brauchte, ging man dann auch auf die, also wirklich von sich aus auf die Männer zu, wenn die langsam fuhren. Und hatte dann, ja, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen, hat man dann auch so die ein oder anderen Leute, die dann, also den ein oder anderen Mann, der dann speziell zu einem kommen möchte, weil dem entweder der Service gefällt oder die Figur gefällt oder das Reden gefällt, was auch immer.
Früher war das ja nicht so wie jetzt so populär und dies und das. Früher hast du ein Apartment gemietet, hast du pro Tag Miete bezahlt, die hast du dann Annoncen gemacht und die Freier kamen und hast sie gemacht. Aber du musstest auch Angst haben, dass irgendwann mal ein Polizeibeamter oder ein anderer Ordnungsbeamter als Kunde anruft und die Prostituierten abfangen zu Hause. Weil dann kam ja auch Zeit, wo auch diese Vergnügungssteuer rauskam. Du musst ja auch bezahlen, also pro Gast so 5 Euro oder so ist das, dass du das umsetzen kannst. Dann kannst du Kondome und deine Kleidung auch umsetzen oder Dildos.
Und dann hat sich das durch den ja immer größer, intensiver werdenden Einsatz von Polizei und Ordnungsamt ja erschwert, dass es überhaupt so eine Rü noch gibt.
Ja, und durch Corona.
Und durch Corona.
Ja, da war natürlich, man wollte verhindern, dass da diese Kontakte entstehen, weil das natürlich eine Möglichkeit gewesen wäre. Man wusste ja nicht viel über die Krankheit, des Weiteren, also ein weiterer Infektweg. Und ja, und da hat man dann die Frauen, die Männer auch, aber die Frauen auch verjagt, ne? Und ja. Und dann haben die sich erst in den Seitenstraßen versteckt, dann waren eine Zeit fast gar keine Frauen mehr da. Und inzwischen kommen die Leute, die Männer sogar versuchen, Frauen anzusprechen.
Und ich habe gehört von Leuten aus der Szene, dass sich das so ein bisschen aufs Handy verlagert hat. Stimmt das? Also
ja, ich habe das auch eine Zeit gemacht über Annonce. Da wird man dann entweder angerufen oder man kann es über E-Mail, also auch über Handy, ne, dann über E-Mail machen. Man verdient dann auch mehr und hat nicht meistens nicht ganz so, also man hat sonst zwischendurch auch schon mal ziemlich primitive Kunden.
Also im Bordell ist das ja so, da hast du ein Apartment oder ein Zimmer, dann kommen die Freier, dann wird das dann da abgerechnet und dann bist du mit denen im Zimmer und dann machst du das und fertig bist, gehst dann wieder raus und kommt ein nach dem anderen, so wie so eine Fließbandarbeit. Und Straße ist halt so, kommen Kunden, machst du mit dem Auto am Parkplatz mit Risiko, mit Ordnungsamt, Strafe, erwischt zu werden, nicht erwischt zu werden und auch mit Risiko und mit Adrenalin. Also das ist der Unterschied. Halt kein Dusche, kein Zuhause, kein Bett, keine Ruhe. Also im Auto bist du nur mit Panik, Angst, was passiert, kann der mich entführen oder kann der mir was über beim Blasen mir über den Kopf was ziehen, muss er in Panik sein. Da hast du ja auf der Straße ja immer was dabei. Ich hatte immer Tränengas in der Handtasche.
Die Gefahren, die dieser Job mit sich bringt, sind für SexarbeiterInnen natürlich sehr belastend. Auch Daniela und Sibel haben gefährliche Situationen erlebt, in denen sie Todesangst hatten. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, den Kunden vorher einzuschätzen. Ein nicht geringes Restrisiko bleibt immer.
Da kam ein Kunde, der hat angerufen, er wollte kommen. Und er hat mich gefragt, ob ich mag, zu fesselt zu werden. Da habe ich gesagt, nein, das mag ich nicht, aber ich kann das bei dir machen. Hat er okay gesagt. Dann kam der und dann haben wir uns für anderthalb Stunden geeinigt. Und habe ich den gefesselt. Dann waren wir ein bisschen wärmer, näher. Und dann wollte ich das auch ein bisschen so ausprobieren. Und er hat mich dann so leicht gefesselt. Und wo ich gesagt habe, stopp, ich will nicht mehr, und hat er weitergemacht, da habe ich dann richtig Angst gehabt um mein Leben. Und nach so 10 Minuten später hat er es dann doch wieder aufgemacht und da habe ich den direkt angeschrien und rausgeschmissen. Und da an habe ich gesagt, was hast du gerade eben gemacht? Das könnte auch dein letzter Tag gewesen sein.
Also ich habe zweimal die Situation gehabt. Das eine Mal ging zum Glück nur über, sagen wir mal, so 3 Stunden. Das andere Mal, war es dann wirklich so, dass ich bis in die Nacht rein da eingesperrt war und der Person was von meinen Medikamenten ins Glas getan habe. Damit die einschläft, weil die den Schlüssel in der Hose hatte, die an die ich nicht rankam.
Du bist eingesperrt worden? Und
ja.
Also warum wurdest du eingesperrt? Was ist passiert?
Der hat erst Sex mit mir gemacht. Und da hat er auch noch gesagt, ja, du kannst nachher gehen. Aber irgendwann, also ganz zuletzt, das war so, das im negativen Sinne Highlight, fing er an, mich zu beißen, und zwar so fest, als wolle er Fleisch rausreißen. Das war so die Erfahrung, wo ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt nichts mache, dann bin ich vielleicht tot, wenn er mich, ne, weil er will ja nicht, dass das rauskommt, wer er ist, wo er wohnt.
Am Straßenstrich gab es immer einen Lehrer, der war tatsächlich Lehrer, und der hat immer Prostituierte genommen, der wollte die immer mit Bambusstock am Arsch hauen. Ganz nackt im Arsch und wollte mit Bambusstock hauen, und er hat richtig gehauen. Ich habe den nie zugelassen. Ich habe einmal gesagt, hau mal auf meine Hand, ich will mal gucken, wie Stärke du haust. Eine Freundin war bei ihm, ich schwöre es dir, danach habe ich ihr Po geguckt und ihr an der Seite war richtig rot und blau, ne? was die Frauen sich, oder es gab so einen Freier, der die Frauen 100 Euro gegeben, eine Glatze zu schneiden, in die Haare von die Weiber reinzuwichsen. Ist auch schon eine Erniedrigung. Eine Frau, die Glatze schneiden für 100 Euro und die waren drogenabhängig. Eine Zeit lang waren die Frauen alle mit kurze Haare. Jetzt auch kannst du manche Leute Weiber sehen, die mit kurze Haare laufen, weil es gibt sie auf im Straßenstrich einen Freier, der dafür Geld zahlt, die Frauen im Auto eine Glatze zu schneiden. Ja.
Es ist immer ein Risiko. Man kann Leute haben, die sind eine dreiviertelstündige Fahrt über freundlich zuvorkommend, laden einen noch nach McDonald's ein und man ist in der Wohnung und zack, wird zugeschlossen. Ja?
Wie entscheidest du denn, zu wem du einsteigst?
Ach so. Ja, das ist eine schwere Frage. Das manchmal, wenn man, also, ach so, dazu muss ich sagen, ich im Moment mache ich es gar nicht mehr.
Mhm.
Aber vorher habe ich danach entschieden, schon ein bisschen Ordnung, Sauberkeit, auch nach Freundlichkeit und wie die Leute einen, wenn man ein Gespräch, ein Anbahnungsgespräch geführt hat, wie der Mann mit einem gesprochen hat. Ob es abwertend war oder ob es schon, ja, ob es unecht wirkte, ob es, ich habe versucht halt da ein bisschen analytisch dran zu gehen, aber man hat halt nicht immer, oder nicht nur halt, man hat nicht immer den Kopf dafür, wenn man Suchtdruck hat, kann einem das die Sicht vernebeln. Oder Entzug, man die Frauen, die noch drauf sind auf Opiaten, die jetzt körperlichen Entzug haben, die gehen vielleicht dann manchmal einfach mit, wenn sie sich vom Gefühl her sicher sind, dass es falsch ist.
Es stellt sich hier natürlich auch die Frage, was das für Männer sind, die ins Bordell oder auch zum Drogenstrich gehen. Sibel und Daniela haben sich diese Frage bereits beantwortet.
Das sind auf jeden Fall es kann nicht sein, dass diese Männer die Frauen extrem wertschätzen, denn dann fährt man nicht an einen Drogenstrich, um eine Frau zu holen. Ich glaube, dass da entweder ein Gefühl von Macht gefühlt werden will, also dass die Männer das fühlen wollen, oder dass also auf jeden Fall Überlegenheit viele, und dass ein paar sind da vielleicht bei, die einfach wenig Geld haben, aber ich denke, dass das gegen den Charakter der Männer spricht, wenn die auch eine Frau auf dem Drogenstrich aufsuchen, wo sie sich mit Krankheiten infizieren könnten und so weiter und selbst mit Schutz. Und von diesen Männern grundsätzlich halte ich nicht so viel davon.
Manchmal denke ich, manche Leute gehen zu Prostituierte, zu einen weiter zu erniedrigen. Weil wenn ein Mensch ungepflegt kommt und den Schmalz und so und dann zu einer Prostituierte, das ist doch asozial einfach. Und dann noch zu sagen, ich war gerade duschen, ist klar.
Ja, dann wären wir wieder bei der Motivation, warum gehen Freier irgendwo hin? Vielleicht ist da auch so ein Machtfaktor dabei, ne?
Genau, sowieso. Das sowieso. Die wollen die Macht haben. Und ich hasse das, wenn zum Beispiel Französische, die packen dir in die Haare und drücken. Und das hasse ich ja. Dann werde ich richtig aggressiv. Dann breche ich sofort ab. Gibt's kein Wenn und Aber.
Ja, und Macht erregt ja auch. Und das Das hängt dann vielleicht ein bisschen natürlich mit dem Sex zusammen, aber ich glaube, die Macht spielt eine ganz große Rolle.
Bis ich das Geld habe, bin ich lieb. Sobald ich das Geld habe, bin ich ganz anders. Also bin ich der Herr. Läuft ab, wie ich es will. Ich kann mich nicht für das Geld noch erniedrigen lassen, vor ihnen anspucken oder schlagen lassen. Das gibt's ja gar nicht.
Jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, dass so ein Job nicht spurlos an einem vorübergeht. Zu stark sind die psychische und auch die körperliche Belastung, die diese Arbeit mit sich bringt. Um die Drogensucht zu finanzieren, haben viele SexarbeiterInnen aber keine andere Möglichkeit, wie sie das nötige Geld verdienen können. Die Folgen können gravierend sein.
Das Schlimmste an diesem Job ist, dass man sich selbst verkauft und dass man irgendwann nicht mehr die Person über hat, dass man nicht mehr, also dass Dinge an einem verloren gehen, die man nie mehr zurückbekommt. Teile der Selbstliebe, Selbstrespekt, man verliert ganz viel Respekt und wird, ich bin zum Beispiel auch unsicherer geworden.
Früher war ich so schnell beeinflussbar und anders, aber jetzt bin ich so ein bisschen reifer geworden, abgewichster. Also man lässt mich mehr schnell einen beeinflussen und man weiß jetzt alles einfach, ne?
Anfangs verkauft man hauptsächlich seinen Körper und zum Teil, gerade wenn man Leute dann besser kennt, verkauft man auch ein Stück oder gibt ein Stück seiner Seele preis. Und also man gibt dem anderen dann, wenn er das überhaupt will, manche wollen einfach nur das, was man Sexarbeit nennen könnte, gegen Geld eben einfach Sex und wollen gar nicht reden. Aber es gibt Leute, die wollen reden, betüdelt werden, die wollen auch andere Dinge, die wollen auch, und du gibst ja auch was von dir, indem du nicht nur über dich redest, sondern vielleicht arbeitest, wenn es dir nicht gut geht. Und manche Leute über deine Grenzen gehen. Ja, ist nicht, man, ich würde das sagen, einfach als eine Arbeit, die sehr viel von einem verlangt, körperlich und seelisch.
Entsprechende Gesetze könnten dabei helfen, den Job Sexarbeiterin oder auch Sexarbeiter sicherer zu machen. Prostitution ist in Deutschland zwar seit 2002 nicht mehr verboten und als Beruf anerkannt, klare gesetzliche Regeln fehlen jedoch nach wie vor. Sibel und Daniela wünschen sich zudem bestimmte Verhaltensweisen ihrer Kunden.
Also grundsätzlich das, was absolut wichtig ist, immer sauber sein, das ist eine Sache von Respekt. Also wenn man mit einer Frau Französisch oder sowas machen möchte, also dass sie das bei einem macht, dann sollte man sich doch vorher ordentlich waschen.
Ja, das stimmt. Sauberkeit und gepflegt und mit Kondom. Manche kamen, da hättest du 5 Gummis draufgetan, hättest du nicht geblasen. Das war so ekelhaft. Da habe ich mir gefragt, wie kann so ein Mensch zu einer Prostituierte gehen? Das ist ja menschenabwürdig. Da habe ich den direkt weggeschickt, habe ich nicht gemacht. Hm. Das ist ja ekelhaft.
Und dann die Frauen nicht nur als Objekte sehen, sondern schon als Menschen, die vielleicht in einer Notsituation sind, aber nicht diese Notsituation ausnutzen, um noch 5 Euro billiger das Ganze zu kriegen. Wenn man nachher unzufrieden ist, kann man immer noch mal diskutieren. Wenn es wirklich, wenn man vor Erfahrungs Werte hat, wo man vergleichen kann. Aber einfach Respekt, das sind Menschen, die wollen genauso leben, lieben, die wollen nicht mit Füßen getreten werden oder von oben herab gesehen werden. Und das würde ich den Männern raten. Behandelt die Frauen ein bisschen mit Respekt. Und nicht ein bisschen, die haben Respekt verdient.
Das war sie, die 14. Episode des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint wegen Pfingsten erst in 3 Wochen am 27. Mai. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Das war Überleben, Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik: Volker Albrecht. Tumult Audioproduktionen, Düsseldorf.
Ich würde mir wünschen, dass natürlich nicht direkt vor Schulen, aber dass man irgendwo Flächen frei gibt, weil diese Prostitution weiter existieren wird. Und alles, was offizieller ist, würde mehr Sicherheit bringen.